Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack der Stiftung Münch. Mein heutiger Gast ist kein Debütant beim Brainsnack. Er kennt das Format schon ziemlich gut. Es ist der Gesundheitsökonom Boris Augurski, der am Wirtschaftsforschungsinstitut RWI in Essen arbeitet, Professor an der Uni Duisburg ist und außerdem seit 2019 Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch. Alle Eingeweihten kennen ihn als einen, der sich vor allem mit den Einnahmen und Ausgaben der Krankenhäuser, mit ihren Budgets und Finanzen bestens auskennt. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für den Brainsnack nehmen, lieber Herr Augurski.
Ja, lieber Herr Balster, sehr gerne. Ist ein sehr wichtiges Thema im Moment.
Wir wollen heute nämlich miteinander über die Zukunft der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems in Deutschland reden. Und wie Sie sagen, es ist ein sehr wichtiges Thema im Moment. Es ist Herbst 2022 und die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt gerade ziemlich schrille Töne an. Alarmstufe Rot heißt es dort, weil als Folge der Inflation jede Menge Staatshilfe nötig sei, viel extra Geld, wenn nicht bald reihenweise Kliniken in die Insolvenz stürzen sollen. Wie schlimm steht es nach Ihrer Auffassung um die Krankenhäuser und die Patientenversorgung im Land, Herr Augurski?
Ja, tatsächlich ist es durchaus schwierig für Krankenhäuser, wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Denn wir hatten, als die Corona-Pandemie begonnen hatte, hatten wir deutlich weniger Patienten in Krankenhäusern, rund 13-14% weniger Behandlungen. Und das heißt dann für Krankenhäuser auch entsprechend weniger Erlöse. Und während der Corona-Pandemie gab es dann Ausgleichszahlungen vom Staat, also Steuermittel, die da reingingen, 10 Milliarden Euro allein 2020. Und damit konnten die Krankenhäuser sich stabilisieren. Deshalb war die wirtschaftliche Lage der Häuser auch 2020 noch relativ gut. 2021 vermutlich schon wieder etwas schlechter, da haben wir noch keine echten Zahlen. Und 2022, als auch diese Corona-Hilfen jetzt ausgesetzt wurden oder beendet wurden vom Staat, sehen sich die Krankenhäuser also geringeren Patientenzahlen gegenüber. Also immer noch so auf dem Niveau wie damals 2020, als Corona begonnen hatte. Also weniger Erlösen, aber gleichzeitig auch keine Ausgleichszahlungen. Und jetzt kommt noch zusätzlich das starke Kostenwachstum durch die Inflation, durch die Energiepreise. Und das zusammen führt zu großen Defiziten bei Krankenhäusern.
Und in dieser brenzligen Situation legt die Stiftung Münch einen Leitfaden für die Gesetzgeber im Bund und in den Ländern vor mit dem Titel Krankenhäuser umwandeln statt schließen. Ist das eine Reaktion auf die aktuelle Lage?
Also es ist von der Überlegung her eigentlich schon früher entstanden, also bevor wir jetzt über hohe Energiepreise gesprochen hatten. Denn was wir erleben seit vielen Jahren ist ein Strukturwandel im Krankenhausbereich. Gerade für kleinere Kliniken der Grundversorgung, also die haben eine Basisversorgung im Bereich Chirurgie und inneren Medizin, wird es wirtschaftlich immer schwieriger. Sie haben auf der einen Seite die Entwicklung in der Medizin, also die Medizin kann mehr, sie differenziert sich, sie spezialisiert sich und je mehr Spezialisierung in der Medizin ist, umso mehr müssen sie das auch in Schwerpunktkrankenhäusern dann fokussieren, weil sie kriegen einfach nicht für alle Spezialitäten die entsprechenden Fachkräfte überall in die breite Fläche. Das heißt, in kleinen Kliniken fällt dann so an komplexen Fällen einiges weg. Umgekehrt allerdings kann man auch immer mehr ambulant an Leistung erbringen. Also man braucht nicht als Patient bei einfacheren Erkrankungen im Bett liegen, sondern man kann eine ambulante Behandlung durchführen. Und damit bricht bei diesen kleinen Krankenhäusern auch bei den einfacheren Fällen einiges weg, Thema Ambulantisierung. Also die sind so in die Zange genommen und müssen dann zusätzlich noch schauen, dass sie trotzdem so eine Mindestpersonalbesetzung hinkriegen, was ihnen auch immer schwerer fällt. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wie können wir denn mit solchen kleineren Kliniken umgehen? Was könnte eine Zukunft für die sein? Das ist der Hintergrund der Studie, dass jetzt zusätzlich die wirtschaftliche Lage nochmal deutlich schlechter wird, kam parallel.
Die kleineren Kliniken, also das typische städtische Krankenhaus oder Kreiskrankenhaus, von welcher Größe reden wir und wie viele davon sind in dieser Lage in Deutschland?
Wir haben mal vor 1 bis 2 Jahren eine Analyse gemacht, was könnte denn so eine optimale Klinikgröße sein? Und rein unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet, liegt die optimale Größe so etwa bei 600 bis 800 oder 900 Betten. Wenn sie dann kleiner werden, können sie eigentlich auch noch wirtschaftlich einigermaßen über die Runden kommen. Aber so bei etwa unter 200 Betten bricht das dann. Und wir haben tendenziell mehr Krankenhäuser in der Größenordnung, die wirtschaftliche Defizite schreiben. Also kann man ungefähr definieren, unter 200 Betten wird schwierig, unter 100 Betten ist es dann richtig klein und eigentlich nicht mehr gut wirtschaftlich zu führen. Wir haben in Deutschland sehr viele so kleine Krankenhäuser, wobei da auch einige Fachkliniken darunter sind. Die haben sich spezialisiert auf eine oder zwei Leistungssegmente, zum Beispiel Orthopädie. Und die nehmen wir mal außen vor, weil die sind hochspezialisiert, aber halt nur ein Segment. Sondern ich meine da die breiten Grundversorger, da haben wir sehr viele Krankenhäuser. Das geht in die Hunderte. In manchen Bundesländern ist fast jedes zweite Krankenhaus als klein zu bezeichnen.
Also Hunderte von Krankenhäusern. Und wir erinnern uns vielleicht an den ein oder anderen forschenden Vorschlag. Die Bertelsmann Stiftung ist damit berühmt geworden oder auch berüchtigt. Herr Hecken hat sie auch hervorgewagt und gesagt, 600, 700 oder vielleicht noch mehr Krankenhäuser in Deutschland könnte man einfach oder sollte man am besten schließen aus wirtschaftlichen und auch aus medizinischen Gründen. Wenn wir internationale Vergleichsdaten anschauen, dann ist es auch so, dass kein anderes Land in der OECD, in den Industrieländern also, eine höhere Krankenhausaufenthaltsrate hat, also mehr Fälle je Einwohner hat im Jahr. Und die Gesundheitsökonomen also gewöhnlich rufen, schließt diese ewig defizitären und nicht richtig ausgestatteten Kliniken. Sie wollen was anderes. Sie wollen eine zusätzliche Kategorie von Krankenhäusern aufmachen. Warum denn das? Wie passt das zusammen?
Also zunächst mal, der Befund ist so, wie Sie ihn beschrieben haben. Wir sind zusammen mit Österreich Weltmeister, was die Zahl der Krankenhausaufenthalte bezogen auf die Einwohner angeht. Und verglichen zum Beispiel mit Dänemark, dort haben sie etwa 40% weniger stationäre Aufenthalte. Da wird mehr ambulant gemacht, auch ambulant am Krankenhaus ist ein anderes System. Da ist also viel Potenzial, um das umzugestalten. Und dann muss man eben, wenn man sagt, man möchte das umgestalten, im Grunde Bettenzahlen reduzieren, aber halt nicht pauschal per Gießkanne, weil wenn Sie alle Krankenhäuser etwas kleiner machen, leiden alle wirtschaftlich. Also müssen Sie im Prinzip Ausgewählte herausnehmen und die anderen, die drin bleiben, stärken. Und da kommt man dann zu dem Ergebnis, man könnte auch viele Krankenhäuser schließen. Jetzt ist es allerdings so, wenn Sie das mal mitgemacht haben, ich habe die letzten 10 Jahre viele solcher Strukturumwandlungsprozesse begleitet, dann haben Sie vor Ort natürlich die Situation, dass die Menschen, die davon betroffen sind, das überhaupt nicht gut finden. Wenn ihr Krankenhaus, das jetzt auch schon Jahre, Jahrzehnte vor Ort haben, plötzlich geschlossen werden soll. Und da meine ich, das ist auch gar nicht unbedingt nötig, dass wir das, was wir vor Ort kennen, als Anlaufstelle für Gesundheitsversorgung aufgeben müssen. Denn man braucht ja eine Alternative. Also wenn ich dort kein Krankenhaus mehr habe, brauche ich zumindest gewisse medizinische Grundversorgungsangebote, auch pflegerische Angebote. Ich muss die Notfallversorgung organisieren. Und da wünsche ich mir eine Anlaufstelle für die Bürger, die sagen können, hier, das ist immer ein gleichbleibender Ort. Da kann ich hin, wenn ich Gesundheitsprobleme habe. Und dann wird vor Ort geschaut, wo man am besten auch weiter behandelt. Also mir ist daran gelegen, eine Anlaufstelle für die Menschen zu haben, für ambulante Angebote, vielleicht auch mal für eine Übernachtung in einfacheren Fällen. Und darum geht es dann, diese Umwandlung vom 100 oder 150 Bettenkrankenhaus hin zu einem Gesundheitszentrum für die Bürger.
Es ist Umwandeln statt Schließen, also wenn ich es richtig verstehe, auch so eine Art Lehre aus dem Aufeinandertreffen von ökonomischem Sachverstand und den lokalpolitischen Realitäten an Ort und Stelle.
Ja, daraus ist es möglicherweise schon noch irgendwie geboren. Allerdings bei allen, sage ich mal, Schließungen, die ich bisher begleitet habe, kam am Ende auch nie eine Schließung raus. Also wir haben immer eine Alternative. Arztpraxen, die sich dann dort ansiedeln, vielleicht sogar Reha-Angebote, Kurzzeitpflege, bis hin zu ambulantem Operieren, was dann noch durchgeführt wird. Also in keinem der Fälle, die ich begleitet habe, stand am Ende auch die Schließung, sondern ein neues Angebot der Grundversorgung, das allerdings immer auch gewisse Schwierigkeiten hat. Und deshalb haben wir gesagt, das müsste man zum Standard machen. Und da muss auch die Politik dann gewisse Rahmenbedingungen so setzen, dass das für die Menschen, für die Kommunalpolitik einfach gestaltbar ist. Zum Beispiel, dass so eine Klinik, die umgewandelt wird, auch noch in dem Krankenhausplan bleibt. Ja, dass die weiterhin als Klinik gelistet ist, aber halt mit anderen Inhalten.
Sehr interessant, was Sie sagen, dass bei all den Schließungsplänen nie am Ende eine Schließung stand. Also das, was Sie vorschlagen, ist die Überwachungsklinik, das Überwachungskrankenhaus, so heißt es in Ihrem Vorschlag. Ich verstehe es als eine Lösung, die das Krankenhaus erhält, aber es die Träger dann nicht mehr so viel kostet wie vorher und viel weniger Personal bindet. Was hat das Krankenhaus, also dieses Krankenhaus nicht, was eine Klinik, ein Krankenhaus zurzeit haben muss oder müsste? Worauf verzichtet es?
Also im Wesentlichen hat dann so eine Überwachungsklinik und wir haben auch als Alternative so eine ambulante Klinik keine Betten, also kaum Betten noch. Ne? Da vielleicht 5, 10 Betten zur Überwachung in dieser sogenannten Überwachungsklinik. Aber eben nicht das, was man kennt. Da gibt es Stationen und Betten mit den Gerätschaften, wo dann die Patienten 2, 3, 4 Tage verbringen. Das ist dann nicht mehr vorhanden. Was vorhanden ist, ist, dass wir ärztlichen Dienst haben. Wir haben Pflegekräfte. Wir haben andere Berufsgruppen, die da unterstützen, vor allem auch aus dem ambulanten Bereich herkommend. Vielleicht ist auch noch angedockt Apotheke und andere gesundheitsnahe Dienstleistungen. Und vor allem gibt es eine telemedizinische Vernetzung. Also ich möchte in so einer kleineren ambulanten Klinik, Überwachungsklinik, auf jeden Fall auf die Expertise von größeren Kliniken zurückgreifen und habe dann auch eine telemedizinische Anbindung. Das ist ganz wichtig. Und im Zentrum der ganzen Sache steht ein Angebot der Notfallversorgung. Und zwar der einfachen Notfallversorgung, die vor Ort geleistet werden kann. Komplexere Notfälle müssen woanders erbracht werden, wo die Voraussetzungen existieren. Nur das ist auch heute oft schon so. Also im Herzinfarktfall, beim Schlaganfall war wahrscheinlich die bisherige kleinere Klinik auch nicht die richtige Anlaufstelle, weil die nicht die Gerätschaften haben. Das ist also kein Unterschied zu bisher. Aber eben weniger Betten oder kaum noch Betten und beim Personal eine geringere Ausstattung.
Und nun ist es so, dass einerseits die Angst oder das Bangen um Wählerstimmen den Lokalpolitikern schwer macht, Kliniken zu schließen. Das ist verstanden. Und Sie sagen, es ist auch medizinisch eine Schließung nicht immer das Richtige. Es gibt aber auch noch ein paar, wie soll ich sagen, intrikate Probleme bei dem Modell, ist, wie eine abgespeckte Klinik funktionieren könnte. Es fehlt ja ein Vergütungsmodell dafür. Wenn ich es richtig verstehe, müssten die Krankenkassen nach den bisher geltenden Regeln für ein Krankenhaus, das weiterhin Krankenhaus heißt, auch den vollen Satz bezahlen. Dann wäre dem Gesundheitshaushalt überhaupt nicht geholfen. Wie lässt sich das lösen?
Wenn ich über so ein Alternativangebot nachdenke, also unsere ambulante Klinik oder eben die Überwachungsklinik, dann muss die sich ja aus sich heraus wirtschaftlich tragen können. Und dafür fehlt es an entsprechenden Vergütungselementen. Eine ambulante Klinik heißt ja so, weil ich dann in dieser Klinik im Wesentlichen ambulante Leistungen erbringe. Wenn ich diese ambulanten Leistungen heutzutage abrechnen möchte, dann nehme ich den sogenannten EBM, das ist das Vergütungssystem bei den Arztpraxen, und kriege damit allerdings nicht diese ganzen Vorhaltekosten, die ich auch in so einer kleineren Klinik habe, abgedeckt, sodass ich wahrscheinlich weiterhin auch in einem gewissen Defizit arbeite. Und das soll ja nicht der Fall sein. Also das soll sich auch sicher raustragen, weil es medizinisch Sinn macht und auch nicht übergroß ist, sondern eben für den notwendigen Bedarf vor Ort. Und da stelle ich mir vor, dass wir gerade in diesem Bereich, wo ich komplexere ambulante Leistungen erbringe, die ich vielleicht früher auch auf Station erbracht habe, jetzt aber ambulant erbringe, sogenannte Hybrid-DRGs entwickle. Das ist so ein Mittelding zwischen einer stationären DRG, die heute erbracht wird, und dieses EBM. Also ich will mal ein Beispiel bringen, wenn Sie eine einfachere Leistung erbringen, zum Beispiel in der Gastroenterologie, Gastroskopie, dann kann es sein, je nach Komplexität, dass Sie, wenn Sie eine DRG abrechnen, also eine herkömmliche stationäre DRG, mit 1.500 Euro etwa rechnen können als Klinik, und wenn Sie es jetzt ambulant erbringen, vielleicht nur mit 300 Euro rechnen können. Und das ist eine große Differenz, was für Kliniken im Grunde nicht überwindbar ist. Also Sie kommen mit den 300 Euro dann nicht aus, um kostendeckend arbeiten zu können. Deshalb empfehlen wir da so Zwischenstufen einzubauen, dass je nach Komplexität der ambulanten Leistung, auch nach Eigenschaften, Morbiditäten der Patienten, man auch 600, 900 Euro, 1200 Euro abrechnen kann und dann auch kostendeckend arbeiten kann. Mhm.
Herr Ogutzky, wir lösen gerade für die Nicht-Gesundheitsökonomen die Abkürzung auf. Der EBM ist der einheitliche Bewertungsmaßstab und DRG, englische Abkürzung für Diagnose Related Groups, also für Fallpauschalen, wenn ich es versuche, ins Deutsche zu übersetzen. Und das sind jeweils Kataloge mit, ich habe es nicht nachgezählt, aber tausenden einzelnen Positionen für alle vorstellbaren oder nicht vorstellbaren, aber alle in den Katalogen aufgeführten Leistungen. Und wie soll es jetzt klappen, für diese Position eine Zwischenstelle zu finden? Wer übernimmt diese Kernerarbeit und wer segnet das nachher auch ab? Was könnten Sie sich vorstellen?
Genau, das sind die Fachbegriffe, Fallpauschale auf der einen Seite, einheitlicher Bewertungsmaßstab auf der anderen Seite. Und die sind auch unterschiedlich von ihrer Konzeption. Während die Fallpauschale, wie der Name schon sagt, pauschal einen Fall vergütet, egal was da im Detail gemacht wurde, ist der einheitliche Bewertungsmaßstab im Wesentlichen eine Vergütung, wo einzelne Leistungen, die dann erbracht werden, auch einzeln vergütet werden und sich dann aufsummieren zu einer größeren Summe, aber jedes Mal etwas unterschiedlich dann ist. Und uns schwebt dann, wie gesagt, vor, dass man ambulante Fallpauschalen macht, die also auch einen Fall pauschal vergüten, aber schon noch ein bisschen differenziert nach Komplexität, also zum Beispiel Alter des Patienten, aber auch Eingriffsdauer, wie viel Personal habe ich dafür eingesetzt oder brauche ich dafür grundsätzlich. Danach soll sich das orientieren. Und da muss dann jemand kalkulieren. Und das für die DRGs, also die Fallpauschalen, gibt es eigens ein Institut, das heißt dann abgekürzt das INEC. Und dieses Institut kalkuliert regelmäßig einmal im Jahr auf Basis von Kostendaten der Krankenhäuser, was so eine Fallpauschale wert sein soll. Und so ähnlich oder eigentlich genauso müsste man das für diese ambulanten Fallpauschalen machen. Wir haben das auch mal in einem Projekt getan, für wenige ausgewählte Leistungen aus der Gastroenterologie und kamen dann auf so Zwischenwerte zwischen stationärer Fallpauschale und diesem EBM. Und das wäre dann zu tun für alle denkbaren ambulanten Fallpauschalen. Das ist viel Arbeit, es dauert auch durchaus 3 Jahre, bis das INEC da mit durch ist. So lange würde ich aber nicht warten wollen. Man kann da auch pragmatische Zwischenlösungen dann ansetzen.
Sie schreiben in dem Leitfaden, die Autoren schreiben, der Inhalt der Leistung ist entscheidend, nicht der Ort der Erbringung. Könnte ich dann darunter mir auch vorstellen, dass umgekehrt auch die Fachärzte die höheren Hybrid-DRGs abrechnen wollen künftig und nicht die EBMs wie bisher?
Also so würde ich das sehen. Im Prinzip nach der Maßgabe, wer kann, der darf das dann auch abrechnen. Jetzt ist die Frage, wer kann das? Und wenn jetzt die ambulante Leistung, die bisher stationär erbracht wurde, eine gewisse Komplexität erfordert, also beispielsweise, wenn ich jetzt einen älteren Patienten ambulant operiere und eine Komplikation tritt auf, dann brauche ich möglicherweise Gerätschaften, die ich einsetzen muss. Ich brauche vielleicht doch das Bett für alle Fälle, da muss dieser Patient halt doch über Nacht bleiben, ausnahmsweise, weil die Komplikation aufgetreten ist. Und ich brauche auch das Fachpersonal im Hintergrund. Und wenn ich diese Vorhaltung für Komplikationen auch von den Arztpraxen hinkriege, zum Beispiel, weil die sich zusammenschließen zu größeren Einheiten, also das nennt sich dann auch so medizinische Versorgungszentren, MVZ, und dort die Gerätschaften haben, auch Überwachungsmöglichkeiten haben, dann bin ich der Meinung, sollen die das genauso erbringen können wie ein Krankenhaus. Und wenn wir dann noch verschiedene Stufen einführen, also die einfacheren ambulanten Leistungen, komplexere, dann kann es zum Beispiel sein, dass niedergelassene Ärzte sich vielleicht eher mit den etwas einfacheren ambulanten DRGs befassen, während Krankenhäuser eher mit den komplexeren sich befassen. Aber insgesamt entsteht da ein Bereich, der durchaus von beiden Seiten sozusagen genutzt werden kann.
Nun hat ja passenderweise der Gesundheitsminister Karl Lauterbach für das kommende Jahr eine Krankenhausreform angekündigt. Und passenderweise, Herr Gurski, das wollen wir nicht vorenthalten, gehören Sie der 17-köpfigen Expertenkommission an, die der Minister berufen hat, um diese Reform vorzubereiten. Jetzt frage ich Sie einfach einmal nach Insiderwissen und Sie entscheiden, wie viel Sie preisgeben. Wird die Reform darauf hinauslaufen?
Also ich sage es mal so, alles, was im Koalitionsvertrag steht, und da steht eine Menge drin, was wir gerade besprochen haben, da steht Hybrid-DRG drin, da steht auch sowas wie Vorhaltefinanzierung, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, drin, wird auch in dieser Regierungskommission, die Sie erwähnt haben, besprochen und soll Basis einer Gesamtreform der Krankenhausvergütung sein. Also, und auch meine Forderung, die ich auch schon vor der Mitgliedschaft in dieser Kommission geäußert habe, werde ich da aktiv einbringen und tue das auch. Inwieweit sich das dann in diesem mehrköpfigen Gremium dann umsetzen lässt und dann am Ende vielleicht in der Form eines Kompromisses das Tageslicht erblickt, das wird man sehen. Aber dass daran gearbeitet wird und dass das auch als Basis dienen soll für eine größere Krankenhausreform, das kann ich durchaus so sagen.
Und wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Glauben Sie, das wird was nächstes Jahr oder sind jetzt nicht noch ein paar andere Dinge dazwischen gekommen?
Naja, es gibt viele Dinge, die spontan dazwischen gekommen sind. Also zum Beispiel das Thema Kostensteigerung der Krankenhäuser, bei den Krankenhäusern, also Energiepreise zum Beispiel. Da muss man kurzfristig Lösungen finden, die aber jetzt nicht Thema unbedingt der Regierungskommission sind. Da geht es mehr um mittelfristige Themen, also wie richte ich das gesamte Krankenhaussystem aus. Und da arbeiten wir daran und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir was auf den Tisch legen. Die Frage wird dann sein, wie schnell ist das umsetzbar? Wir hatten vorhin diskutiert das Thema Hybrid-DRGs, die dann das DRG-Institut INEC kalkulieren soll und dafür schon vermutlich 3 Jahre braucht. Also wird die Umsetzbarkeit natürlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Wobei ich immer dafür plädieren würde, dass wir auch pragmatische Zwischenlösungen einziehen, damit man schon mal starten kann. Also idealerweise schon zum Januar 2023, das wäre jetzt sehr sportlich, aber hier und da kann man vielleicht pragmatische Konzepte schon umsetzen, aber spätestens dann, dass man 2024 auch Veränderungen in Gesetzesform hat und dann zu wirken beginnen.
Das ist ein, wie Sie sagen, sportlicher Zeitplan. Wir werden es gespannt betrachten. Sie sind ja nicht der Einzige, der sich zurzeit Gedanken darum macht. Vor kurzem hat der Chef der größten privaten Krankenhauskette Helios, Robert Möller, vorgeschlagen, nicht eine neue Sorte Krankenhäuser einzuführen, sondern eine neue Sorte Patienten. Solche, die tagsüber stationär behandelt werden müssen von Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen, aber nachts nach Hause gehen, um dort zu schlafen. Dann braucht es auch weniger Betten, weniger Krankenzimmer und weniger Pflegekräfte für den Nachtdienst. Was halten Sie von dieser Idee?
Also ich würde mal ganz pragmatisch sagen, dort, wo das möglich ist für die Patienten, sollten wir das auch tun. Denn eine Sache müssen wir uns ganz klar machen, jenseits der Corona-Krise, auch jenseits der Inflation und Ukraine-Krise, was damit zusammenhängt, steuern wir ganz zügig jetzt auf die demografische Krise zu, die wir natürlich jetzt schon seit Jahren schleichend haben, aber ab 2023 nochmal beschleunigt wird, weil die ersten Babyboomer in Rente gehen. Und das wird dann uns mehr als 10 Jahre beschäftigen. Also wir werden im Gesundheitswesen schlichtweg weniger Personal haben und gleichzeitig mehr Menschen versorgen. Und damit wir das hinkriegen, und das ist ganz wichtig, dass wir das hinkriegen und auch nicht rationieren, also rationieren heißt, manche Menschen nicht versorgen, brauchen wir einen effizienten Ressourceneinsatz. Und da müssen wir uns bei allen Handgriffen fragen, sind die nötig? Brauche ich das? Brauche ich das für die Qualität der Versorgung? Wenn nein, dann können wir auch darüber nachdenken, das nicht zu tun. Und da ist ein Beispiel, ja, muss ich denn über Nacht im Krankenhaus liegen? Also wenn ich das brauche medizinisch, unbedingt. Aber wenn nicht, dann kann ich auch nach Hause gehen und die Behandlung am Folgetag fortführen.
Ja, Sie sagen es, die Demografie. Herr Ogurski, wir kommen zum Schluss unserer Unterhaltung heute, von unseres Brain Snacks. Die Demografie wird uns, vor der können wir nicht davonlaufen. Wir können uns von der Welle, die da auf uns zukommt, überrollen lassen oder irgendwie mit eigenen Ideen dagegen angehen. Sie haben heute uns Ihre Idee dazu geschildert und uns gezeigt, welche von den beiden Möglichkeiten Ihnen lieber ist. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, Herr Ogurski.
Ja, vielen Dank, Herr Balster, für das Interview. Ebenfalls. Tschüss.